HR Info. Hessen.
Ich bin seit über 30 Jahren in dem Unternehmen. Ich habe viele Auf und Ab erlebt. Es ist noch nicht bewiesen. Deswegen warten wir es ab. Wenn es bewiesen wäre, wäre nicht schön. Aber solange wie es nicht bewiesen ist, da halte ich die Fahne meines Arbeitgebers hoch.
Das sagt ein Opel-Mitarbeiter im Standort Rüsselsheim zu den Vorwürfen, die jetzt gegen Opel laut wurden. Im Abgasskandal hatte Opel immer wieder beteuert, nicht getrickst zu haben. Medienberichte und Expertenmeinungen bringen den Autobauer jetzt allerdings in Bedrängnis. Sie behaupten, weitere Abschaltvorrichtungen bei 2 Opel-Modellen gefunden zu haben. Bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt liegt jetzt sogar eine Anzeige gegen das Unternehmen vor. Das ist ein Thema heute in HR Info Hessen. Ich bin Dunja Sadaki. Seit Monaten steht die Autoindustrie unter Druck. Angefangen hat es mit dem Abgasskandal bei VW. Aber auch andere Hersteller mussten eingestehen, die Abgasreinigung bei verschiedenen Dieselmodellen wird teilweise abgeschaltet. Mercedes, VW, Audi und Opel müssen deshalb hunderttausende Autos nachrüsten. Die Deutsche Umwelthilfe will jetzt gemeinsam mit Computerexperten und dem ARD-Magazin Monitor noch weitere Abschaltvorrichtungen gefunden haben. Tobias Klein aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt und ich habe ihn gefragt, was diese Recherchen jetzt ergeben haben.
Ja, die ARD-Kollegen haben mit der Deutschen Umwelthilfe zusammen und mit einem Computerspezialisten zusammengearbeitet und sie haben die Software, die den Motor steuert, geknackt und genauer untersucht und dort nach eigenen Angaben weitere Abschalteinrichtungen gefunden. So wird die Reinigung der Abgase heruntergefahren, sobald der Zafira auf über 145 Stundenkilometer beschleunigt wird. Und das gleiche gilt für die Drehzahl des Motors. Wenn die auf über 2400 Umdrehungen pro Minute steigt, dann wird laut Recherchen der Kollegen ebenfalls die Abgasreinigung reduziert.
Was sagt denn Opel zu den Vorwürfen?
Die Rüsselsheimer haben sich schriftlich in einem Statement geäußert. Es heißt darin, dass Opel keine Software einsetze, die feststellt, ob ein Auto einem Abgastest unterzogen wird, so wie das ja bei VW der Fall war. Man sagt ganz klar, die Software sei nicht darauf ausgelegt, zu täuschen oder zu betrügen. Den Medien, die das recherchiert haben, denen wirft Opel vor, dass die Methoden und die Protokolle der Untersuchungen nicht zur Verfügung gestellt wurden, sodass das Unternehmen die Ergebnisse auch gar nicht bewerten könne. Und weiter heißt es in dem Statement, dass aufgrund eigener Messungen von Opel nicht davon ausgegangen wird, dass die Rechercheergebnisse objektiv und wissenschaftlich fundiert sind. Und man gibt auch noch zu bedenken, dass die Systeme für die Abgasreinigung hochkomplex sind und man beispielsweise Drehzahl, Temperaturen und so weiter sinngemäß nicht einzeln betrachten kann, sondern nur im Zusammenspiel.
Und wie werden die Vorwürfe rechtlich eingeschätzt?
Es gibt einen Umweltrechtler an der Hochschule Darmstadt, Professor Martin Für, der solche Einrichtungen für unzulässig und nicht mit den entsprechenden EU-Verordnungen vereinbar hält. Er spricht da sowohl von der Software, die VW benutzt hat, aber auch von den Abschalteinrichtungen, wie sie Opel möglicherweise einsetzt. Er sagt, es sei völlig unerheblich, wie das Ganze technisch angelegt ist. Es sei beides ein Verstoß gegen die EU-Verordnung. Ja, und die Automobilhersteller, die verweisen ja immer gerne darauf, dass sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen, so auch Opel immer wieder.
So eine Abschaltung bei 145 Stundenkilometern, kann daran auch die Technik schuld sein?
Da habe ich auch mit Ingenieuren und Professoren aus der Motorenforschung gesprochen und die haben ja gesagt, einer beispielsweise, dass es technisch schon sinnvoll sein kann, die Abgasreinigung bei bestimmten hohen Belastungen, hohen Geschwindigkeiten zum Beispiel zu reduzieren, um eben bestimmte Bauteile zu schützen. Dann habe ich mit Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. Er sagt, dass das Abschalten bei 145 Stundenkilometern und bei 2400 Umdrehungen des Motors eine reine Testerfüllungsstrategie der Hersteller ist, also eine ganz pragmatische Vorgehensweise. Das heißt, es wird immer nur das erfüllt, was gesetzlich vorgegeben wird, und das sei eben eine funktionierende Abgasreinigung in diesem Testzyklusbetrieb.
Vorwürfe gegen Opel im Abgasskandal. Bei dem Rüsselsheimer Automobilhersteller sind nach Medienrecherchen weitere Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung gefunden worden, etwa bei den Modellen Zafira und Astra. Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt sogar Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen Opel erstattet. Das Unternehmen weist die Vorwürfe aber zurück. Informationen waren das von Tobias Klein.
HR Info, Hessen.
Wochenlang war in den Medien spekuliert worden, ob Hessens Beamte doch mehr Geld bekommen, als eigentlich vorgesehen war in diesem Jahr. Aber jetzt hat die schwarz-grüne Landesregierung angekündigt, die Bezüge der Beamten sollen, wie geplant, ab dem 1. Juli nur um 1% steigen. Und das nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr. Die Reaktionen im politischen Wiesbaden waren heftig. Breite Ablehnung von Opposition und Gewerkschaften und ein Nachspiel vor Gericht wird die Sache wohl auch haben. Unser Landtagskorrespondent Dirk Wagner hat die Reaktionen zusammengefasst.
Es kommt selten vor, dass SPD, Linkspartei und FDP im Landtag Seite an Seite stehen. Aber in diesem Fall tun sie es. Nur 1% mehr für die Beamten, das geht gar nicht, meint etwa SPD-Mann Günther Rudolph.
Der Gesetzentwurf von CDU und Grünen ist eine einzige Frechheit und Provokation gegenüber den hessischen Beamtinnen und Beamten. Es wird ein weiteres Sonderopfer verlangt. Da, wo CDU und Grüne regieren, geht es den Beamten schlechter.
Rudolph macht eine einfache Rechnung auf. Die Angestellten im öffentlichen Dienst dürfen sich in diesem Jahr über 2,4% mehr Geld freuen, nachdem es im vergangenen Jahr schon um 2% nach oben ging, insgesamt also 4,4% mehr. Das müsse man auf die Beamten übertragen. So wollen das auch die Linkspartei und die Gewerkschaften. Die FDP kritisiert, dass sich Schwarz-Grün einfach sklavisch an das halte, was im Koalitionsvertrag steht. Holger Bellino von der CDU-Fraktion hält dagegen. Das Land habe eine Schuldenbremse, soll 2019 einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen. Da helfe es auch nicht, dass Hessen in diesem Jahr wieder mal mehr Steuern einnimmt als erwartet.
Klar, wir würden auch gerne mehr geben, aber wir sind eben in diesem Zwiespalt, auf der einen Seite den Haushalt zu konsolidieren, Schulden abzubauen und auf der anderen Seite die Beamtinnen und Beamten ausreichend finanziell auszustatten. Und auch deshalb halten wir dieses 1% für angemessen.
Außerdem hätten die Beamten wegen der niedrigen Inflationsrate dann auch unter dem Strich wirklich mehr Geld im Portemonnaie. Michael Volz überzeugt das nicht. Er ist Landesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft in Hessen und will erreichen, dass die Beamten jetzt genauso viel Geld obendrauf bekommen wie die Angestellten im öffentlichen Dienst.
Zumal die Kollegen Schreibtisch an Schreibtisch arbeiten und da kann es nicht sein, dass die einen Kollegen mehr bekommen als die anderen. Die Stimmung ist sehr mies in den Finanzämtern, aber auch in den weiteren Dienststellen.
Wenn der Gesetzentwurf von CDU und Grünen vom Landtag beschlossen wird, und davon kann man ausgehen, dann will die Steuergewerkschaft dagegen klagen. Sie hält die Pläne für verfassungswidrig. Das oft gehörte Argument, dass Beamte doch eine besonders gute Altersversorgung haben und deshalb bei den Gehältern auch mal zurückstecken könnten, lässt Michael Volz nicht gelten. Denn wie hoch die Pensionen der Beamten später sind, hänge auch davon ab, wie viel sie vorher verdienen.
Wir unterhalten uns nicht über Staatssekretärsgehälter oder Ministergehälter. Auch der Beschäftigte im mittleren Dienst liegt knapp über Sozialhilfeniveau.
Am nächsten Dienstag wird der Landtag zum ersten Mal über die Pläne zur Beamtenbesoldung beraten. Oder besser gesagt, streiten.
Nach einer Nullrunde im letzten Jahr erhalten Hessens Beamte ab Juli 1% mehr Lohn. Darüber wurde jetzt im Hessischen Landtag heftig gestritten. Informationen waren das von unserem Landtagskorrespondenten Dirk Wagner. 10 Jahre noch, dann soll fast die Hälfte unserer Energie von Windkrafträdern oder Solaranlagen produziert werden. Im Jahr 2050 sollen es mindestens 80% sein. Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die Bundesregierung gesetzt. Momentan liegt der Anteil an erneuerbaren Energien im Stromsektor schon bei knapp 33%, also bei gut einem Drittel. Doch Ökostromerzeuger sehen die Energiewende in akuter Gefahr. Denn die Bundesregierung will das Erneuerbare Energiengesetz reformieren. Ein Entwurf für die EEG-Reform wurde jetzt in Berlin bei einem Sondertreffen mit den Ministerpräsidenten der Länder diskutiert. Ohne Ergebnis. Doch schon im Vorfeld sorgte das Eckpunktepapier für viel Gegenwind. Auch in Hessen. Raphael Stübig berichtet.
Vor 6 Jahren ging in Südhessen die Energiegenossenschaft Starkenburg an den Start, anfangs mit 13 beteiligten Bürgern, die die Energiewende ein Stück weit selbst in die Hand nehmen wollten.
Mittlerweile sind wir 740 Mitglieder und haben 14 Photovoltaikanlagen, 2 Bürgerwindräder, 2 Windbeteiligungen und eine Biogasanlage. Also das hat sich ganz gut entwickelt in den letzten Jahren.
Doch durch die geplante EEG-Reform sieht Vorstandsmitglied Micha Joos die Bürgerbeteiligung vor allem an künftigen Windkraftprojekten ernsthaft bedroht.
Wo wir mit Sorge drauf schauen, ist, dass man, selbst wenn die Genehmigung erhalten wurde und viel Geld schon ausgegeben wurde, kann man nicht mal sicher sein, dass man überhaupt einen Preis bekommt, zu dem man dann einspeisen darf. Also man hat riesige Vorlaufkosten und eine Bürgerenergiegenossenschaft kann sich so etwas in Zukunft überhaupt nicht mehr leisten. Das schaffen nur die Großen.
Sprich Energiekonzerne, denn die Bundesregierung will den Wettbewerb bei erneuerbaren Energien ankurbeln. Die bislang noch garantierte Einspeisevergütung für jedes erzeugte Kilowatt Ökostrom soll es künftig nicht mehr geben. Stattdessen ein Auktionsverfahren. Dafür soll künftig auch für kleine regionale Windkraftprojekte eine Ausschreibungspflicht sein. Das könnten sich Bürger auf keinen Fall leisten, sagt Michael Joost von der Energiegenossenschaft Starkenburg.
Man muss ja sich in dem Markt mit großen Akteuren messen. Da wird also nicht mehr geschaut, wer am Start ist, sondern es gilt nur noch der allergünstigste Preis. Und wenn Konzerne da eine Mischkalkulation haben, können die ganz anders auftreten. Das bedeutet das Aus für Bürgerenergiegenossenschaften in diesem Segment.
Das befürchten auch Ökoenergieunternehmen wie die Naturstrom AG, die an Windparks im Odenwald beteiligt ist. Denn das Konzeptpapier für die EEG-Reform sieht auch noch eine Ausbaugrenze für Windräder an Land von maximal 2500 Megawatt Leistung pro Jahr vor. Auch das würde den Wettbewerb deutlich verschärfen, sagt Roland Heinemann von der Naturstrom AG.
Man kann hier wirklich von einer Rolle rückwärts sprechen. Also die Energiewende ist seit Jahren eine politische Dauerbaustelle, da müssen wir uns nichts vormachen. Und deren Akteure kämpfen nicht nur mit immer unsicherer werdenden Investitionsbedingungen, sondern mittlerweile vor allem darum, den ursprünglichen Charakter der Energiewende zu wahren.
Der Grundgedanke sei anfangs ein von Bürgern getragenes Gemeinschaftswerk gewesen. Doch mittlerweile werde die Energiewende zunehmend von Großprojekten und Gewinnmaximierung bestimmt, sagt der Leiter der Abteilung Energiepolitik bei der Naturstrom AG. Das Ökostromunternehmen fordert gemeinsam mit anderen Anbietern wie Greenpeace Energy und Lichtblick für das neue EEG-Gesetz daher auch Ausnahmen für kleinere Windkraftprojekte.
Wir sagen, dass Projektgröße von 6 Megawatt oder 6 Windenergieanlagen erst gar nicht in die Ausschreibung müssen, denn viele Projekte sind für große Konzerne aufgrund der Rendite, die sie erwarten, überhaupt nicht interessant. Deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass kleine Projekte auch wirklich nur von kleinen Akteuren angegangen werden.
Für diese Forderung gibt es in Hessen auch politische Unterstützung von SPD und den Grünen. Hessens Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir kritisierte den EEG-Reformentwurf der Bundesregierung mit den Worten: Dadurch werde die Energiewende aufs Spiel gesetzt.
Die Grünen im Hessischen Landtag wollen den Sonntagsverkauf in Hessen neu regeln. Neu regeln heißt konkret, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage sollen gesenkt werden. Ein Gremium aus Vertretern von Kirchen, Gewerkschaften und Einzelhandel in jeder Kommune könne darüber entscheiden, welche Sonntage dafür in Frage kommen. So die Idee. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter hat dazu Reaktionen eingesammelt.
Mutig nennt Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner den Vorschlag der eigenen Fraktion, um Bewegung in den Streit um die Sonntagsöffnung zu bekommen. Denn die Fronten im Landtag sind durchaus verhärtet. Nicht mal der eigene Koalitionspartner, die CDU, wusste vom Vorstoß der Grünen. Eine Lösung sieht Wagner nur, wenn sich die Streithähne vor Ort frühzeitig selbst auf Termine einigten.
Wir brauchen einen Tag in der Gesellschaft, wo wir innehalten. Und wir schlagen konkret vor, von 4 verkaufsoffenen Sonntagen auf 3 runterzugehen und dafür sich in der Kommune gemeinsam Gewerkschaften, Einzelhandel, Kirchen zu verständigen, welche 3 Sonntage das sein könnten.
Eine Einigung an diesen runden Tischen in den Kommunen vorausgesetzt, müsste man sich nicht ständig vor Gericht streiten, so die Hoffnung der Grünen. Doch die Reaktionen im Landtag fallen nicht besonders wohlwollend aus. Besonders kategorisch äußert sich FDP-Fraktionschef Florian Rentsch.
Der Vorschlag der Grünen, die nur 4 Sonntage noch einzuschränken auf 3, ist nicht diskutabel. Es verschärft die Situation sehr stark. Und insofern, glaube ich, muss klar sein, wir brauchen Rechtssicherheit, aber nicht eine weitere zusätzliche Verschlechterung.
Die FDP schlägt stattdessen vor, den Anlassbezug für die verkaufsoffenen Sonntage komplett zu kippen. Der Sonntagsverkauf müsste dann nicht mehr an traditionelle Märkte oder Feiern in einem Ort angelehnt sein. Auch die Linke spricht von einem untauglichen Versuch, mit einem faulen Kompromiss den alten Zustand aufrechtzuerhalten. Die katholische Arbeitnehmerbewegung, die der Allianz für den Freien Sonntag angehört, findet den grünen Vorschlag zwar interessant, die jetzige Rechtslage sei aber völlig ausreichend. Selbst 3 verkaufsoffene Sonntage seien zu viel, sagt ihr Vorstandsmitglied Thomas Diekmann.
Man muss mal davon ausgehen, wir haben von Montag bis Samstag in Hessen die Möglichkeit, quasi von 0 bis 24 Uhr einzukaufen. Ja, das sollte eigentlich auch ausreichen, um die Bedürfnisse zu erledigen, mit der Familie, ohne Familie, im großen Kreis, im kleinen Kreis einzukaufen.
All diese ablehnenden Reaktionen dürften die Grünen wenig kümmern, wenn zumindest der Koalitionspartner zustimmte. Doch das CDU-geführte Sozialministerium hält sich bedeckt. Kein Statement, lediglich eine schriftliche Mitteilung, die die geltende Rechtsprechung darlegt. Und Änderungsvorschläge würden erst 2018 genau geprüft. Doch auch innerhalb der Hessischen Union ist das Thema Sonntagsöffnung heftig umstritten. Die Front verläuft, grob gesagt, zwischen Wirtschaftsliberalen und Kirchengängern. Die Diskussionen werden also weitergehen.
Weniger verkaufsoffene Sonntage in Hessen, das wollen die Grünen im Hessischen Landtag. Ein Bericht von Nikolaus Buschlüter.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Es klingt unglaublich, ist aber ein Fakt. Noch bis ins Jahr 1994 gab es in Deutschland einen Paragraphen, der einvernehmliche homosexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte. Wegen dieses Paragraphen wurden vor allem in den 1950er und 60er Jahren 10.000 Männer vor Gericht gestellt und verurteilt. Viele saßen im Gefängnis. Ein neues Gutachten hat jetzt festgestellt, dass diese Urteile aufgehoben und die Betroffenen entschädigt werden müssen. Claudia Meichelbeck.
Wolfgang Lauinger ist 97 Jahre alt und ein Opfer des berüchtigten Paragraphen 175. 1950 wurde er als junger Mann ins Gefängnis geworfen, weil ihn ein Bekannter als homosexuell denunziert hatte. Er selbst hat seine sexuelle Orientierung dabei nie an die große Glocke gehängt.
Es gab wohl kaum jemand, der gewagt hat, sich zu outen. Das heißt, es war eigentlich gar nicht bekannt. Jeder hat ja versucht, sich zu schützen, indem er das verschwiegen hat.
Lauinger saß fast 6 Monate ohne Anklage im Gefängnis. Als der Prozess kommt, wird er freigesprochen. Bis heute ist er nicht vorbestraft. Im Gegensatz zu tausenden anderen Schwulen, die in der Bundesrepublik wegen ihrer sexuellen Orientierung verurteilt wurden. Wegen eines Paragraphen, der noch aus der Nazizeit stammte. Kai Klose, Vorsitzender der Grünen in Hessen, findet es beschämend.
Dass wir es als Bundesrepublik 70 Jahre nach Kriegsende und immerhin fast 50 Jahre, nachdem der Paragraph dann auch entschärft wurde, immer noch nicht hinbekommen haben, diejenigen, die Opfer dieses Paragraphen geworden sind, und zwar in der Nazi-Fassung, zu rehabilitieren.
Verantwortlich für diesen Missstand ist nach Ansicht von Lauinger die Justiz. Zwar habe auch die Gesellschaft Jahrzehnte gebraucht, um Toleranz für sexuelle Orientierungen zu entwickeln. Es sei aber die Justiz gewesen, die den Opfern des Paragraphen 175 immer wieder Steine in den Weg gelegt habe.
Die Justiz hat es verstanden, nach 20, 30 Jahren eine Mauer zu errichten von Paragraphen, die jeden Anspruch einer Rehabilitierung verhindert haben.
Die Grünen und Lauinger loben deshalb die Initiative von Bundesjustizminister Maas, ein neues Gesetz zu schaffen, das die Urteile gegen die Betroffenen aufheben soll. Dabei geht es weniger um finanzielle Entschädigung, sondern darum, das Stigma zu beenden, als vorbestraft zu gelten, nur weil man homosexuell ist.
Weil es gibt eben Menschen, die leiden zeitlebens darunter, wenn sie vorbestraft sind. Es kann sein, dass es ein traumaähnlicher Zustand ist von Menschen, die hohen Alter erreichen und sich sagen müssen, ich bin ein Verbrecher.
Dabei ist höchste Eile geboten, denn die allermeisten Verurteilten sind schon gestorben oder schon so alt, dass sie die Umsetzung der Pläne vielleicht gar nicht mehr erleben werden.
Wer mit dem Auto auf der A66 im Main-Kinzig-Kreis unterwegs ist, der blickt dort nicht mehr auf grüne Bäume neben der Straße, nein, sondern auf abgeholzte, kahle Böschungen und herumliegende Baumstämme. Von Februar bis Ende März hatte eine Firma im Auftrag der Straßenverkehrsbehörde Hessenmobil dort Bäume gefällt. Allerdings viel mehr, als sie eigentlich sollte. Nicht nur die Anwohner sind jetzt entsetzt über den Kahlschlag, auch die Kreisverwaltung des Landkreises hat jetzt Konsequenzen gezogen. Kim Horbach berichtet.
Baumstümpfe ragen aus der Erde, überall liegen abgesägte Stämme. Vor allem entlang der A66 bei Gelnhausen und wenige Kilometer weiter bei Gründau hat ein von Hessen Mobil beauftragtes Unternehmen sämtliche Bäume dem Erdboden gleichgemacht. Dafür wird es jetzt vom Main-Kinzig-Kreis zur Kasse gebeten. Landrat Erich Pieper von der SPD ist empört.
Die haben eine Erlaubnis von uns bekommen mit einer Gesamtfläche von rund 11.600 Quadratmetern. Pflegearbeiten zu machen. In der Genehmigung stand, dass dabei Bäume stehen bleiben müssen, einzelne Bäume. Was die gemacht haben, sind keine Pflegearbeiten, ein Kahlschlag. Das lassen wir uns nicht bieten.
Auch sei die gerodete Fläche doppelt so groß wie besprochen, so Landrat Erich Pieper.
Die haben auch keine Fläche bearbeitet von 11.600 Quadratmetern, sondern von 22.000, also über 10.000 Quadratmeter Fläche illegal.
Deshalb hat die Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises gegen die beauftragte Firma ein Bußgeld verhängt, 12.400 Euro. Doch die Wut der Anwohner und der Kreisverwaltung richtet sich auch gegen die zuständige Landesbehörde Hessenmobil. Kurt Wieg wohnt in unmittelbarer Nähe der A66 in Gelnhausen und sagt, für viele Anwohner sei der Kahlschlag nicht nur ein optisches Problem.
Die Autobahn ist lauter, denn es war ja doch ein ganz schönes Stück Schallschutz durch die Bäume. Man hat von hier aus die Autobahn gar nicht gesehen. Mich ärgert das, dass hier die ganzen Bäume gefällt worden sind, weil die ja viele Abgase absorbiert haben.
Dass gesunde Bäume einfach abgeholzt wurden, dafür ist nach Ansicht der Kreisverwaltung Hessenmobil mitverantwortlich. Weil man trotz frühzeitiger Proteste nicht reagierte, erwägt Landrat Pieper nun auch juristische Schritte gegen die Behörde.
Sie hat nicht ordentlich gearbeitet, wie ich mir das von einer deutschen Behörde vorstelle. Sie hat den Auftrag an Dritte vergeben, also an eine Privatfirma, und hat offensichtlich die Arbeiten nicht beaufsichtigt. Das geht nicht.
Derzeit will sich Hessenmobil zu den Vorwürfen nicht äußern, da es sich um ein laufendes Anhörungsverfahren handele. Noch im März hatte die Behörde aber Fehler bei den Arbeiten eingeräumt. Ulrich Hansel von Hessenmobil sagte damals:
Hat es hier ein Kommunikationsproblem gegeben, hat die Baufirma diese Vorgaben nicht richtig weitergegeben, sind die auch vor Ort durch die Arbeiter nicht entsprechend umgesetzt worden. Also wir sind zurzeit auf der Suche nach diesen Fehlern.
Aber reine Aufklärung reicht dem Main-Kinzig-Kreis nicht. Landrat Erich Pieper fordert,
dass das nie mehr passiert hier im Main-Kinzig-Kreis, so eine Abholzaktion. Aber ich schließe auch nicht aus, dass ich in der nächsten Woche auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeld verhänge gegen Hessenmobil. Es muss wieder aufgeforstet werden, nur das wird sichtbar einige Jahre dauern.
Bis zum Beginn der kommenden Woche will er Hessenmobil nun Zeit geben, zu erklären, wie es zu dem Kahlschlag an der A66 kommen konnte.
Am Montag kam die Nachricht. Der CDU-Politiker Walter Leisler-Kiep ist gestorben, im Alter von 90 Jahren. Er war zwar vor allem in Niedersachsen und auf Bundesebene aktiv, hat aber lange in Kronberg im Taunus gelebt. Jetzt ist er nach kurzer, schwerer Krankheit dort gestorben. Unter anderem war Leisler-Kiep Abgeordneter im Bundestag und Finanzminister in Niedersachsen. Aber sein Name ist auch untrennbar verbunden mit dem CDU-Parteispendenskandal der 90er Jahre. Unser Landtagskorrespondent Dirk Wagner mit einem Nachruf.
Walter Leisler-Kiep hat zwar lange in Hessen gewohnt, geboren wurde er aber 1926 in Hamburg. Ein Kind aus gutem Hause. Sein Vater war im Vorstand einer großen Reederei, später Generaldirektor der Hamburger Landesbank. Zu den Vorfahren gehörten unter anderem ein preußischer Landtagsabgeordneter und ein Gouverneur von New York. Während des Zweiten Weltkriegs kam Walter Leisler-Kiep nach Hessen, schrieb in Frankfurt sein Abitur. Das Studium brach er allerdings ab, machte stattdessen eine Kaufmannslehre. Auch ohne akademischen Titel ging seine Karriere voran, erst als Autoverkäufer, dann in der Versicherungsbranche. Als er 1961 in die CDU eintrat, war er schon Millionär und wohnte im noblen Kronberg im Taunus. Von dort aus zog er 1965 als Direktkandidat in den Bundestag ein. Schnell spürten alle, was Walter Leisler-Kiep politisch antrieb.
Ich habe einen Grundsatz: In wichtigen Fragen geht Land vor Partei.
Beispiel Außenpolitik. Hier war er mehr auf der Seite von SPD-Bundeskanzler Willy Brandt und stimmte in den 70er Jahren etwa bei der Annäherung in der Ostpolitik zusammen mit der sozialliberalen Regierungskoalition ab, nicht mit der Union. Bundesweit bekannt gemacht hatte ihn allerdings erst der Posten des Schatzmeisters der CDU. Zunächst in Hessen, dann auf Bundesebene. Dabei kam er auch mit Vereinen der Wirtschaft in Kontakt, über die Gelder für die CDU an den Steuerbehörden vorbeigeschleust wurden. So geriet Kiep in den 90er Jahren selbst in den Parteispenden- und Schwarzgeldskandal. CDU-Finanzberater Horst Weihrauch beschuldigte ihn ganz offen, Geld gewaschen zu haben.
Ich habe diese 100.000 Mark Herrn Kiep in seinem Büro übergeben. Und Herr Kiep hat den Umschlag in seiner Innentasche versenkt.
Aber Walter Leisler-Kiep stritt alles ab. Auch eine Spende von 1 Million Euro, die vom Waffenhändler Schreiber an die Union geflossen war.
Dieser Vorgang soll ja im Jahre 1994 gewesen sein, also 2 Jahre nach meinem Ausscheiden als Bundesschatzmeister.
Der CDU-Politiker Walter Leisler-Kiep ist gestorben. Ein Nachruf war das von unserem Landtagskorrespondenten Dirk Wagner. Und das war die Sendung HR Info Hessen und die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Dunja Sadaki.